Meine Lieben, ich möchte den heutigen Podcast mit einem Gebet beginnen, einem Gebet für die Menschen, die in den Hochwassergebieten Österreichs, also der Alpengegenden, drinnen sind, vor allen Dingen für jene, da im Umfeld von Villach. Es sind noch immer zwei Personen vermisst und dass diese wieder gefunden werden, hoffentlich unversehrt. Und in besonderer Weise für die vielen freiwilligen Helfer der Freiwilligen Feuerwehr, die jetzt versuchen, sich irgendwie teilweise mit schwerem Gerät durchzugraben bis zu den ja nicht erreichbaren Dörfern, zu Eingeschlossenen, zu Personen, die in Häusern drinnen sind, die nach Murenabgängen hoch einsturzgefährdet sind. Der Herr gebe ihnen Kraft und Mut, er gebe ihnen Weisheit und Stärke, dass sie ihren Hilfsdienst gut machen können, ohne dass sie selbst in Lebensgefahr kommen. Wir beten darum, dass diese ganze furchtbare Geschichte gut ausgeht. Und wir bitten einfach darum, dass die Österreicher zusammenstehen, um denen, die jetzt so schwer betroffen sind, wirklich zu helfen. Darum bitten wir den allmächtigen Gott. Amen. Herzlich willkommen zum Tagebuch eines Pfarrers von eurem Hans Spiegel. Es ist ein bisschen eine wilde Kombination. Das eine ist die unmittelbare Bedrohung durch Unwetter, Hochwasser, Muren. Das zweite ist etwas, was sehr, sehr viel Aufregung nach sich gezogen hat und offenkundig teilweise auch in den deutschsprachigen Medien völlig falsch dargestellt wurde. Also allgemein bekannt ist, glaube ich, dass der oberste Gerichtshof, und so wurde es immer berichtet, die Abtreibungserlaubnis sozusagen aufgehoben hat, und das stimmt absolut nicht. Es gab hier einen grundlegenden Rechtsstreit, das ist ganz bekannt, Roe gegen Wade. Roe war eine Dame, die eine Abtreibung durchführen wollte oder durchgeführt hat. Wade, der Staatsanwalt, der sie aufgrund einer eben nicht bundesstaatlichen, sondern einer landesstaatlichen, müsste man das so übersetzen, Gesetzgebung dann angeklagt hat. Das Ganze ist beim obersten Gerichtshof gelandet. Und der oberste Gerichtshof hat damals entschieden, dass es nicht die Angelegenheit der einzelnen Bundesstaaten ist, sondern des Gesamtstaates, Gesetzgebung in Bezug auf Abtreibung zu machen, aus dem einfachen Grunde, weil man gesagt hat, es geht hier um ein Verfassungsrecht. Und genau das Gegenteil ist jetzt passiert. Bei der jetzigen Klage hat der oberste Gerichtshof in den USA entschieden, die Abtreibungsfrage steht nicht in der Verfassung, deswegen ist sie keine Bundesangelegenheit. Deswegen dürfen die Einzelstaaten das regeln, wie sie wollen. Wobei jetzt klar ist, dass eine große Anzahl von Gesetzen die Abtreibung extrem einschränken und hohe Strafen stellen. Nicht nur das, wenn ich mich richtig erinnere, gerade Texas, ist die Situation so, dass nicht nur die Frau bestraft wird und der Arzt, die Ärztin, die das durchführt, sondern sogar jede Person, die irgendwie hilfreich dabei ist, bis hin zum Taxifahrer, der jemanden zu dieser Klinik bringt, können bestraft werden und jeder kann eine Anzeige machen. Also es ist eine unglaubliche Vernaderungsgeschichte, die da jetzt geöffnet ist. Und das Entscheidende bei diesem Urteil ist, dass es gar nicht um die Fragestellung der Abtreibung gegangen ist. Es ist um die Fragestellung gegangen, ist das ein verfassungsmäßig garantiertes Recht in den USA oder nicht? Wenn ja, dann muss es die bundesstaatliche Gesetzgebung regeln. Wenn nein, dann die einzelnen Bundesstaaten. Wobei jetzt also ein riesiger Spalt in den USA sich auftut von Staaten, die sagen, ja, das passt, wir machen eine relativ liberale Abtreibungsregelung auf der einen Seite, und auf der anderen Seite von Bundesstaaten wie zum Beispiel Texas oder so ganz eigenartigen Staaten wie Mississippi, die die Abtreibung mehr oder minder verbieten oder Fristen jetzt in Kraft gesetzt haben, die extrem kurz sind, 6 Wochen oder solche Sachen. Jetzt, worum geht es dabei? Nun, es geht dabei um eine ganz, ganz, ganz wesentliche Entscheidung. In den letzten Jahrzehnten war die Sache immer so, dass Höchstrichter, das Ganze sind ja nur 9 Leute, sich pensioniert, also sie sind ja auf Lebenszeitrichter, also in Pension gegangen sind, ihr Amt zurückgelegt haben, wenn ein republikanischer, sprich konservativer Präsident an der Macht war. Und der hat natürlich immer geschaut, dass er einen konservativen Richter bekommt als Nachrücker. Und so ist jetzt einfach die Situation in den USA. Es ist jetzt so circa 6-3. Und das wirkliche Problem bei der ganzen Geschichte ist in Wirklichkeit ein anderes. Das wirkliche Problem ist, dass die Verfassung der USA unglaublich alt ist. Es ist wirklich die allererste Verfassung, die sie sich gegeben haben. Und also unmittelbar nach der Unabhängigkeitskrieg haben die eine Verfassung gemacht. Und in dieser Verfassung steht eigentlich extrem wenig drinnen. Das ist nur, geht es eigentlich um den Zusammenhalt der Bundesstaaten und das war's. Da kamen dann alle möglichen Verfassungszusätze dazu. Sehr bekannt ist der 2., wo es um Waffen geht. Ich werde später nochmal was dazu sagen. Und ganz riesige Bereiche sind einfach nicht geregelt. Jetzt war es so, dass in den letzten, ja, also das Ganze hat irgendwie in den 1960er Jahren angefangen, hat dieser oberste Gerichtshof sich immer wieder auf einen einzelnen Satz des 14. Verfassungszusatzes berufen und das war es dann schon. Und den würde ich Ihnen jetzt gerne vorlesen, natürlich auf Deutsch. Das ist der Abschnitt 1, die zweite Hälfte. Kein Bundesstaat darf irgendjemanden ohne ordentliches Gerichtsverfahren nach Recht und Gesetz leben, Freiheit oder Eigentum nehmen oder irgendjemanden innerhalb seines Hoheitsgebietes den gleichen Schutz durch das Gesetz versagen. Das war es eigentlich schon. Man hat jetzt hier immer wieder, seit den 1960er Jahren sind ganz große Urteile erfolgt. So zum Beispiel das Ende der Rassentrennung. Das beruft sich auf diesen einen kurzen Satz des 14. Verfassungszusatzes. Wenn man dort gesagt hat, das ist eine Ungleichbehandlung und diese Ungleichbehandlung wurde aufgehoben. Dinge, bitte, die es noch gegeben hat in den 1960er Jahren, wie das Verbot der Ehe eines Weißen mit einem Nicht-Weißen, also meistens Schwarzen oder auch chinesischen Abkömmlings, die eine riesige Bevölkerungsgruppe darstellen, war verboten. Dinge wie zum Beispiel der freie Verkauf oder die freie Zugänglichkeit zu Empfängnisverhütungsmitteln. All das beruht eigentlich auf diesem einen kurzen Satz. Jetzt gab es in den USA immer schon 2 Lehrmeinungen. Die einen haben gesagt, das Verfassungsgericht darf also nur urteilen, sozusagen wortwörtlich, was dort drinnen steht. Die andere Ebene, die eben circa seit 1960 ganz, ganz stark war, hat gesagt, nein, wir müssen also diese Verfassung und vor allen Dingen die Verfassungszusätze auslegen. Die sogenannten konservativen Richter sind jetzt nicht konservativ im politischen Sinn zunächst einmal, sondern sie sind einfach konservativ in ihrer juristischen Auffassung. Das bedeutet nichts anderes als die Tatsache, dass sie sagen, wir sind nur zuständig, respektive der Bundesstaat USA ist nur zuständig für das, was mehr oder minder wortwörtlich im Gesetz drinnen steht. Dass das natürlich ein völliger Blödsinn ist, ist ja klar und kann man wunderbar demonstrieren am 2. Verfassungszusatz, der eigentlich davon handelt, dass es eine Miliz geben soll. Also es war sehr schwierig, was haben die damals als Miliz verstanden? Also es wird meistens so interpretiert, dass das, was die Nationalgarde ist, und die gehören ja zu den einzelnen Bundesstaaten. In Österreich gibt es ja auch ein Milizheer und dieses darf nicht abgeschafft werden und dieses darf Waffen haben. Man darf denen also die Waffen nicht wegnehmen. Das ist eigentlich das, was dort steht. Trotzdem ist die Interpretation so, dass jeder sie irgendeine Waffe kaufen kann. Was eben jetzt wirklich ganz eine furchtbare Geschichte ist, weil der Oberste Gerichtshof gleichzeitig dem Bundesstaat New York, wenn ich mich nicht täusche, verboten hat, strenge Waffengesetze zu machen, weil bundesstaatlich gilt dieser zweite Paragraph. Das heißt, es darf sich also jeder sein Buffen kaufen, wie er will, und damit auch irgendwie in der Gegend herumlaufen. Gleichzeitig wurde die bundesstaatliche Regelung der Abtreibung aufgehoben, weil das steht eben nicht wortwörtlich in der Verfassung, respektive in den Verfassungszusätzen drinnen. Das Ganze ist insofern völlig irrwitzig, weil alle Befragungen ergeben, dass 8 von 10 US-Bürgern der Ansicht sind, dass Abtreibung unter bestimmten Bedingungen legal sein sollte. Aber es steht eben nicht in der Verfassung drinnen und es steht nicht drinnen in den Verfassungszusätzen. In den USA gibt es jetzt den Spruch, dass diese Entscheidungen fast gleichzeitig veröffentlicht worden sind, dass es Frauen gibt, die sagen, okay, dann hat ein Stück Metall, gemeint ist eine Waffe, also mehr Rechte als ich. Und da sieht man jetzt etwas ganz, ganz Wesentliches. Soweit mir geläufig ist es so, dass die berühmten Founding Fathers, die ursprüngliche Verfassung geschrieben haben, irgendeiner von denen, ich weiß nicht, ob es nicht Jefferson war oder so, gesagt hat, ja okay, aber die Verfassung muss eh alle Jahrzehnte oder alle paar Jahrzehnte verändert werden und den realen Gegebenheiten angepasst werden. Jetzt ist es so, dass wir halt ganz ehrlich sein müssen und sagen müssen, ja gut, das ist jetzt 250 Jahre her und diese Verfassung wurde nicht verändert. Auch der berühmte 14. Verfassungszusatz hatte zunächst einmal einen vollkommen anderen Punkt. Da ist es darum gegangen, nach Ende des amerikanischen Bürgerkriegs und dem Ende der Sklaverei haben Staaten, die ehemals zur Konföderation, also die Südstaaten auf gut Deutsch, gehört haben, alle möglichen Gesetze erlassen, um den Schwarzen doch de facto wieder in so eine Art Halbsklaverei zu bringen, auf jeden Fall in einen rechtlosen Zustand. Und deswegen wurde dieser Verfassungszusatz gemacht, um zu verhindern, dass Menschen plötzlich anders behandelt werden, weil sie eine andere Hautfarbe haben. Das ist der ursprüngliche Sinn des Ganzen. Natürlich ist es irrsinnig wichtig, weil wir inzwischen der Ansicht sind, dass es eben nicht nur um Hautfarben geht, sondern zum Beispiel auch um Geschlechter. Das ist jetzt die Frage, was macht man? Also in den USA scheint es irgendwie undenkbar zu sein, die Verfassung neu zu schreiben. In Österreich wird die Verfassung pausenlos geändert, dauernd. Da werden einzelne Paragraphen verändert der Verfassung, die ja nebenbei bemerkt sehr, 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 sehr viel länger ist als die der USA. Die USA-Verfassung geht handschriftlich auf ein DIN A3-Blatt. Deutsches Grundgesetz, genau das Gleiche, gibt es dauernd Veränderungen und Anpassungen, weil sich die Zeit halt verändert, weil das halt geschehen muss. Wie es jetzt in der Schweiz, Niederlanden, sonst wo Sie zuhören, überhaupt heißt, ist das dort Verfassung, Grundgesetz oder wie auch immer, ist ja klar. Nur in den USA geht das nicht. Es geht einfach nicht. Und da sehen wir jetzt etwas ganz, ganz, ganz Entscheidendes. Wenn Fragestellungen einer Gesellschaft nicht durch Gesetze ordentlich geregelt werden, unter Umständen auch durch Volksabstimmungen geregelt werden, wie in Österreich zum Beispiel das Verbot der Atomkraft, dann werden alle diese Dinge, wenn du riesige Löcher drinnen hast in deiner Verfassung, in deinem Grundgesetz, wie auch immer, dann wird eine furchtbare Geschichte passieren, dass nämlich das jeweilige Höchstgericht, und jeder Staat hat irgendein Höchstgericht, wird dann in diesen Löchern drinnen interpretieren. Dafür ist es da. Also auch das österreichische Höchstgericht, der Verfassungsgerichtshof, interpretiert. Es geht ja nicht anders, weil es gibt einfach Sachen, die tauchen auf. Das letzte war also die Sterbehilfefrage, dann die Tötung, also der assistierte Suizid. Und das passiert sowieso. Nur, es ist einfach der Sinn und Zweck des Gesetzes, möglichst die Dinge zu regeln. dann können die Gerichte müssen eh pausenlos irgendwie interpretieren, was jetzt wie anzuwenden ist und so weiter und so fort. Es gibt vielleicht Fragestellungen, wo mehrere Gesetze tangiert sind, welches ist jetzt anzuwenden und so weiter und so fort. Das ist eh alles kompliziert genug. Wenn ich aber hingehe und sage, ich verwende eine Verfassung, die 250 Jahre alt ist, von den Verfassungszusätzen her sehr gerne über 100 Jahre alt ist, dann bekomme ich eine Situation, die in Wirklichkeit nicht demokratisch oder rechtsstaatlich ist, aus dem einfachen Grunde, weil ich dann solche gigantischen Lücken drinnen habe im Gesetzeswerk, dass halt ein oberster Gerichtshof, Verfassungsgerichtshof, wie es immer heißt, die Entscheidungen fällen wird. Und das kann es nicht sein, aus dem einfachen Grund, weil diese Richter auch allesamt nicht gewählt sind. Sie werden jeweils irgendwie vom jeweiligen Parlament bestimmt oder durch den Präsidenten bestimmt oder wie auch immer. Und so kann es nicht zugehen. Wenn ich nur als Beispiel nehme, evangelisch in Österreich, gibt es da eine ganz, ganz, ganz lange Rechtsentwicklung, bitteschön, meine Lieben. Ja, also das Toleranzedikt Josefs II. Ist nicht sehr viel älter als die Verfassung der USA. Mit dem Toleranzedikt heute zu arbeiten, das kannst du vergessen. Natürlich ist dann das Staatsgrundgesetz gekommen, am Schluss das Protestantengesetz gekommen, dann ist noch grundrechtsmäßig also die Verfassung, Kelsenverfassung gekommen und damit ist es klar, dass du als Evangelischer in Österreich den Religionsunterricht kriegst, deine Gleichberechtigung, Beamter werden kannst und so weiter und so fort, was ja alles im Toleranzedikt nicht drinnen steht. Sie sehen an diesem einfachen Beispiel, wie unglaublich wichtig das ist. Und wenn es Ihnen Spaß macht, dann können Sie gerade in Deutschland ja mal hineinschauen, weil da sind wir auch nicht sehr viel zeitlich davon weg. Schauen Sie ins preußische Landrecht hinein. Ein an sich geniales Gesetzeswerk, vergleichbar dem RBGB in Österreich, das aber einfach vollkommen nicht in diese Zeit passt. Ich kann nicht hingehen und sagen, ich habe eine heilige Verfassung, eine, die ich niemals ändern kann und vergesse vollkommen, dass die 250 Jahre vorbei ist. Bitteschön, die Rechtsentwicklung in den USA war schlussendlich die, dass zum Beispiel Schwarze niemals Staatsbürger werden können. Dieser 14. Verfassungszusatz war die Veränderung. Es hat die wildesten Dinge gegeben. Es ist sogar ein Verfassungszusatz aufgehoben worden. Das war die berühmte Prohibition, nachdem man gesehen hat, dass durch das Alkoholverbot die Kriminalität, die organisierte Kriminalität explodiert ist. Das ist das Wesentliche. Das Recht selbst braucht eine ständige Weiterentwicklung, weil sich Gesellschaft ständig verändert. Wir können nicht in Österreich plötzlich sagen, okay, Toleranzedikt Josef II. Und der Ruhe ist. Nein, das wäre eine Katastrophe. Das wäre unfassbar. Wir könnten kaum leben. Okay, wir wären heute nicht vertrieben, verbrannt, sonst was. Aber hätte überhaupt nichts mit einem gleichberechtigten bürgerlichen Dasein zu tun. Gesellschaften verändern sich immer. Mit ihnen auch das bürgerliche Recht, das weltliche Recht. Und es ist eine ganz, ganz wesentliche Geschichte, gerade des Evangelischen in Österreich, immer gewesen, an diesen Dingen teilzuhaben, weil wir eben am eigenen Leib sehr gut gespürt haben, was Verfolgung, Diskriminierung und erste Rechte sind und dann die Weiterentwicklung der Rechte bis zum gleichberechtigten Staatsbürger ohne jegliche Einschränkung. Das haben wir gehabt und deswegen waren die Evangelischen, haben einmal anscheinend die Hälfte der Beamten im Justizministerium gestellt, weil das einfach so wichtig ist, weil man schon in der Schule erlebt als Minderheit, kriege ich nur einen Religionsunterricht oder nicht, oder am Freitag um in der 11. Stunde, solche Scherze gibt es ja, also dann bemerkt, was ist Diskriminierung. Wir dürfen das nicht übersehen. Es ist eine Aufgabe des evangelischen Christen, sage ich jetzt voll aus österreichischer Perspektive, teilzuhaben an der gesellschaftlichen Entwicklung und an der Entwicklung des Rechtes. Sonst landen wir irgendwann einmal dort, dass neuen Typen, die vielleicht nur aus Privatinteresse irgendeines Staatschefs zum Höchstrichter geworden sind und vielleicht sogar von ihrer Qualifikation her fraglich sind, plötzlich sagen, was unser Recht ist und nicht wir selbst als Volk beschließen. Einen gesegneten Abend uns allen.